Cantate Dominum, Canticum Novum. Amen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Das ist die lateinische Übersetzung von Psalm 98, Vers 1. Das ist der Wochenspruch für diese Woche. Und aus diesem Wochenspruch hat dieser Gottesdienst seinen Namen, Cantate. Cantate Dominum, singt dem Herrn. Um Singen soll es heute gehen. Und die Bedeutung des Singens für unseren Glauben, da wollen wir heute miteinander hingucken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir eigentlich fast alle kennen, dass Singen irgendwie einen besonderen Zugang zu unserem Herzen und zu unseren Emotionen hat. So hat Gott uns offensichtlich geschaffen. Wir hören manchmal ein Lied und wir werden gleich fröhlicher. Manchmal hören wir Lieder und sie machen uns traurig. Es gibt auch aber andere Emotionen, die durch Lieder in unserem Herzen bewegt werden. Das kennt ihr alle. Und wenn ich mit Menschen in Trauerprozessen spreche, also wenn ich zum Beispiel Menschen begleite, die gerade jemanden verloren haben, dann höre ich das tatsächlich manchmal, dass die mir sagen, wenn ich kann im Moment Radio, kann ich nicht hören. Weil es gibt so ein paar Lieder, die im Moment kommen, die verbinde ich so sehr mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit diesem Menschen, den ich verloren habe, dass mich das immer wieder runterzieht und ich traurig werde. Das kann ich im Moment nicht hören. Wir verbinden mit Musik, verbinden wir Situationen, haben wir vorhin schon gehört. Das kennt wahrscheinlich kennt es jeder. Ich glaube, es gehört zum Menschsein dazu. Und das Entscheidende, was wir daraus lernen können, ist, dass Emotionen offensichtlich mit Erinnern verbunden ist. Das hat man in der Medizin, in der Neuropsychologie lange erforscht. Man weiß, dass durch Emotionen Erinnerungen entstehen, weil wir nicht Sachinformationen am besten abspeichern, sondern Informationen, die mit Emotionen verbunden ist. Also, Beispiel, ihr guckt zurück auf 10, 13 Jahre Schulzeit und fragt euch, was habe ich da eigentlich gelernt? So, warum? Ja, weil vieles als Sachinformation in unser Gehirn soll. Aber Sachinformationen, die gehen hier rein und die rieseln auf der anderen Seite auf die Schulter. Die gehen einfach so quer durch. Es sei denn, sie scheinen für uns wichtig zu sein. Wenn sie uns wichtig sind, wenn wir emotional etwas damit verbinden, dann bleibt das irgendwie hängen. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel schöne Erlebnisse über lange Zeit erinnern. Auch schlimme, schreckliche, schmerzhafte Erlebnisse erinnern wir über lange Zeiträume. Alles, was so dazwischen ist, und weg ist es. So, das heißt, vor allen Dingen an euch Frauen an dieser Stelle, wenn ihr wollt, dass euer Mann sich an Dinge erinnert, also wie zum Beispiel, bitte räum die Küche auf oder bitte bring den Müll raus, fragt euch, wie kann ich das emotional rüberbringen, das merkt er sich besser. Eurer Kreativität sei da alle Freiheit gelassen. Wir merken also, Emotionen sind der Kleber, durch die Erinnerungen entstehen in uns. Und Erinnerungen prägen unsere Persönlichkeit. Ihr merkt, wie wichtig Emotionen tatsächlich für unser ganzes Leben ist. Ich merke manchmal Emotionen, wie viel das mit, wie viel Lieder und Musik mit Emotionen zu tun hat, merke ich immer wieder, wenn ich neue Lobpreislieder zum Beispiel übe. Also wenn ich irgendwie ein Lied gehört habe, wo ich denke, ah, das gefällt mir, das spricht mich an und ich mir dann die Noten, die Akkorde rausgesucht habe und manchmal im Arbeitszimmer sitze, dann gibt es manchmal Situationen, das erzähle ich jetzt natürlich nicht euch allen, das ist viel zu peinlich und wenig männlich, also von daher vergesst es direkt wieder, wenn ich es erzählt habe, aber dann gibt es so Momente, wo ich auf einmal manchmal in Liedern so ergriffen bin, dass ich spontan anfangen könnte, in Tränen auszubrechen, wie ein kleines Kind. So, ganz plötzlich. Und dass ich auf einmal merke, dass das ein Schluchzen in mir ist und ich merke, ich kann gar nicht weiter singen. Weil nicht die Musik mich so sehr berührt, sondern der Inhalt durch die Musik auf einmal so tiefen Zugang zu meinem Herzen hat, dass es mich einfach überwältigt. So. Das heißt, Musik berührt unsere Emotionen und unser Herz. Das wissen wir. Das gilt aber auch umgekehrt. Unsere Emotionen drücken sich häufig durch Musik aus. Ich merke das oft bei meinen Kindern. Heute Morgen bei meinem Sohn habe ich es gehört. Entschuldigung. Aber auch bei unserer jüngsten Tochter, bei Lotti, da hört man das ganz häufig. Ich höre ihre Laune. So, wie hört man Laune? Wenn Lotti, wenn die gut gelaunt ist, fängt die automatisch an zu singen. Alles ist ein Singsang. Das kann morgens beim Sockenanziehen passieren. Und die Socken über den Fuß und dann wird ein Lied draus gemacht. Aber es passiert auch, wenn sie irgendwie draußen ist und die Bäume sieht, das Wetter, dann singt sie darüber. Sie singt auch manchmal, wenn sie in den Sinn kommt, auf einmal über Jesus. Und es ist immer eine Freude, mein Herz fängt dann an zu tanzen, wenn ich das bei meinen Kindern erleben darf. Aber ich kenne das jetzt nicht nur, dann kann man sagen, naja, Kinder halt. Nein, mach diesen Fehler nicht. Ich kenne das auch von mir. Je besser meine Laune ist, desto mehr fange ich an zu singen, zu pfeifen und zu trällern. Und je schlechter meine Laune ist, desto weniger singt mein Herz. Letzten Dienstag ist mir das nochmal sehr schmerzhaft bewusst geworden. Ich bin morgens mit einer grottenschlechten Laune aufgewacht und die hat auch den Tag irgendwie nicht so richtig nachgelassen. Und ich habe gemerkt, den ganzen Dienstag hatte ich so eine Laune, so eine Mürrigkeit irgendwie. Ich hätte nicht singen können, nicht wirklich. Vielleicht hätte ich ein paar Töne rauspressen können, aber es wäre kein wirkliches Singen gewesen. Und mir ist das nochmal bewusst geworden, weil ich mich auf diesen Predigttext vorbereitet habe und auf die Predigt heute und ich gemerkt habe, ach, ihr habt den Text gerade gehört, irgendwie habe ich heute so ein Saulherz, so ein mürrisches Herz, was irgendwie scheinbar unzugänglich ist. Ich glaube, das ist auch eine Lüge. Wir sind nicht unsere Laune. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir haben Launen, aber wir sind nicht unsere Laune und Launen dürfen sich auch verändern. Es kommt darauf an, wem wir uns aussetzen. Aber wir merken, Gesang und Musik, das berührt unser Herz auf besondere Art und Weise viel tiefer, als das geschriebene Texte oft können, weil sie mit Emotionen verbunden sind. Und so hat uns Gott offensichtlich geschaffen. Wenn wir uns fragen, warum hat sich uns Gott eigentlich so geschaffen, dann habe ich da eine These zu und ich lehne mich mal ganz weit jetzt theologisch aus dem Fenster. Ich glaube, dass Gott sein Herz durch Musik und durch Gesang bewegen lässt. Und deswegen hat er uns auch so geschaffen, dass es unser Herz bewegt. Gott freut sich über unseren Lobgesang. Gott freut sich, wenn wir im Lieder singen zu seiner Ehre. Davon ist die Bibel voll von diesen Versen. Und das hat, glaube ich, einen Grund, wenn wir uns emotional ausdrücken, dass Gott das freut. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, so ungefähr in der Mitte, dann findet ihr da die Psalmen. Die Psalmen werden immer bezeichnet als das Gebetsbuch der Bibel. Und es stimmt auch, aber eigentlich sind sie das Gesangbuch der Bibel. Und das wird uns deutlich, wenn wir mal gucken, was da drüber steht. Hier Psalm 22, dem Chorleiter nach der Melodie von Hirschkuh der Morgenröte. Ein Psalm von David. Jetzt kenne ich die Melodie von Hirschkuh der Morgenröte nicht. Klingt aber interessant. Gucken wir mal weiter. Hier haben wir Psalm 56, dem Chorleiter nach der Melodie von Die Taube der fernen Inseln, von David, ein Miktam, als die Philister zu Gad ergriffen. Psalm 129, ein Wallfahrtslied, da steht sogar drüber. Und manchmal, da werden sogar die Instrumente genannt, Psalm 67, dem Chorleiter mit Saitenspiel, ein Psalm, ein Lied. Psalm 6, dem Chorleiter mit Saitenspiel, auch da, hier hatten wir noch Psalm 5, dem Chorleiter zu Flöten, ein Psalm von David. Also ihr merkt, offensichtlich liebt Gott das, durch Lieder und durch Gesang angebetet und verherrlicht zu werden. Und wenn wir dann Offenbarung 4 und 5 aufschlagen, ganz am Ende der Bibel, diese zwei großartigen Kapitel, wo Johannes vom Geist Gottes vor den Thron Gottes geführt wird, dann hat er eine riesige Vision. Er sieht einen gigantischen Thron, auf dem Gott in strahlenden, gleißenden, unzugänglichem Licht sitzt. Und das Licht geht von diesem Thron her aus und erfüllt den ganzen Raum. Und der Boden ist wie aus Kristall. Darin bricht sich das Licht in allen Farben des Regenbogens. Und um den Thron sind 10.000 mal 10.000 Engel. Und was machen sie? Sie singen. Sie singen Gott zur Ehre. Und dann sieht Johannes die 24 Ältesten, die auf 24 Thronen sitzen. Und sie stehen auf, sie knien sich nieder, legen ihre Kronen nieder, demütigen sich vor Gott. Und was machen sie? Sie singen. Und dann sieht Johannes die Heiligen aller Zeiten, die Menschen, die zu Jesus gehört haben. Sie sind versammelt vor Gottes Thron. Und was machen sie? So, sie singen. Gottes Herz wird offensichtlich durch unser Gesang bewegt, wenn wir unsere Emotionen, unser Herz ausdrücken. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, vor allem für uns Deutsche. Denn wir Deutschen, wir sind mit Emotionen meistens ein bisschen zögerlich, so ein bisschen zurückhaltend und manchmal auch skeptisch. Gerade in Bezug auf den Glauben, wenn es um Emotionen und Glauben geht, oh, da werden wir ganz skeptisch, manche von uns zumindest, weil wir wissen, wir wollen nicht manipuliert werden. Und wir wollen auch nicht manipulieren. Und wenn, das ist Teil unserer Geschichte. Ja? Wenn wir zurückgucken, ein paar Jahrzehnte zurück, dann sehen wir, wie Manipulation, auch emotionale Manipulation, wo die hinführen kann. Aber ihr Lieben, das ist kein Grund, den wichtigsten, einen der wichtigsten Zugänge für unseren Glauben zu beschränken und außen vor zu lassen. Da kippen wir das Kind mit dem Bade aus. So, müssen wir da hingucken? Ja. Und gleichzeitig Emotionen. Und emotionaler Ausdruck gehört zum Glauben tief dazu. Und ganz ehrlich, Jesus, glaube ich, ist immer ein gutes Beispiel, wenn wir wissen wollen, wie jemand es machen soll, ist ein gutes Beispiel davon. Er hatte diese Emotionsskepsis nicht. Als er gefragt wurde, was ist das Wichtigste für Gott? Was ist das wichtigste Gebot? Was ist Gott am wichtigsten? Sagt Jesus, Matthäus 22, Vers 37, könnt ihr nachlesen. Liebe Gott mit ganzer Kardia, mit ganzer Psyche und mit ganzer Dianoia. Das sind die griechischen Worte da. Mit ganzer Kardia, das ist das Herz, mit ganzem Herzen, das ist der Sitz des Willens, der Entschlossenheit, der Entscheidung und auch der Emotion. Mit ganzer Psyche, das ist meistens Liebe mit ganzer Seele oder mit einem ganzen Leben wird übersetzt. Aber das ist noch viel tiefer, dieses Wort. Vor allen Dingen das hebräische Wort Nefesh, was Jesus benutzt hat, der hat nämlich nicht griechisch gesprochen. Das heißt nämlich auch Bedürfnis, Verlangen, Leidenschaft oder Hingabe. Liebe Gott mit ganzer Hingabe schwingt damit. Und von ganzer Dianoia, das ist der Verstand, das Denken, die Gesinnung und die Überzeugung. Jesus sagt also, liebe Gott mit allem, was du bist und allem, was dich ausmacht, auch mit deinen Emotionen. Das ist entscheidend für Gott. Jetzt hören wir Deutschen diesen Vers und denken, er hat Verstand gesagt, hört, hört. Und Gott sagt wahrscheinlich, ja, auch. Aber ich habe auch noch anderes gesagt. Ich habe vom Herz und von Leidenschaft und von Entschlossenheit und von Emotionen gesprochen, von allem. Und um euch das einfach nochmal zu zeigen, wie tief das in Gottes Wort ist, ein paar Bibelverse. Matthäus 15, Vers 8 sagt Jesus über die Pharisäer und das jüdische Volk damals, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Merkt ihr den Unterschied? Du kannst deine Lippen durch deinen Verstand steuern und die richtigen Dinge sagen und trotzdem meinst du es nicht. So. Und Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen. Ja, sie sagen die richtigen Dinge, aber ihr Herz ist nicht dabei. Also es ist nichts wert. 2. Chronik 30, Vers 18 und 19. Der Herr, der gütig ist, wolle allen gnädig sein, die ihr Herz darauf richten, ihn zu suchen. Von Herzen Gott zu suchen, ist das Entscheidende. Jeremia 29, Vers 30 und 31 hat Gott versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Psalm 138, Vers 1. Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken und keinem anderen Gott will ich singen. Und einfach nochmal, um zu zeigen, wie sehr das Herz und die Emotionen hier zusammenhängen in der Bibel. Epheser 5, Vers 19. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt und jubelt von ganzem, aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Ihr Lieben, ihr merkt, wie wichtig Gott das Herz ist, unser Herz, gerade auch beim Singen zu seiner Ehre. Kein Wunder, dass Menschen häufig, könnt ihr mal auch auf euer Leben gucken, Gott im Lobpreis auf eine besondere Art und Weise begegnen. Nicht nur, ich glaube, dass eine junge Generation, die sehr gefühlsgeprägt ist, vor allem im Lobpreis Gott sucht, hat auch was damit zu tun, dass wir vergessen, dass er uns auch auf andere Art und Weise begegnen kann und will und auch begegnet. Aber es ist schon bezeichnend, dass viele Menschen gerade im gemeinsamen Gesang der Gemeinde zur Ehre Gottes die tiefsten Begegnungen mit Gott erleben. Kein Wunder, Psalm 22, Vers 4 heißt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Nicht nur, wir wissen auch, wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, also Gott wohnt auch in dir, aber der gemeinsame Lobpreis scheint unser Herz offen zu machen, anders als das geschriebene Texte können. Das hatten wir ganz am Anfang schon. So, das heißt jetzt nicht, dass wir Gott nur loben sollten und ihn anbeten sollten, wenn wir uns danach fühlen. Ja, so, das wäre, glaube ich, ein Fehler. So, er verdient immer unser Lob, weil er immer großartig und wunderbar und zu preisen und zu ehren ist. Aber wann immer wir ihn loben, sollten wir unser ganzes Herz damit reinnehmen. Das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Und der Predigttext für heute, der zeigt uns auch einen Hinweis, warum das so wichtig ist. Wir sehen ein abschreckendes Beispiel und wir sehen ein vorbildhaftes Beispiel. 1. Samuel 16, Vers 14 bis 23, wir haben das gerade in der Lesung gehört. Vor diesem Text, vor diesem Predigttext, wird beschrieben, wie David von Samuel gesalbt wird und zum König gesalbt wird. Und der Geist Gottes kommt auf David. Und unser Predigttext beginnt dann damit, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Ja, es kann nur einen König geben. So. Und hier verändert sich etwas. So. Und der Geist Gottes weicht von Saul. Das hat Gründe, wir gucken gleich nachher drauf. Saul hat einfach immer wieder seinen eigenen Willen durchgesetzt und sein Reich bauen wollen, nicht Gottes Reich. Und das hat Folgen. Deswegen hat Gott sich einen neuen König gesucht. Aber in diesem Text geht es eigentlich nicht, wollen wir ehrlich sein, es geht gar nicht um Gesang, das ist nicht das Thema dieses Textes, das ist ein Seitenthema. Eigentlich geht es um die Frage, wie David an den Königshof von Saul gekommen ist. Aber wir können auch über Gesang eine Menge lernen, da gucken wir heute hin. David kommt wir lesen in dieser Geschichte, sie erzählt uns erstmal, dass Saul, nachdem der Geist Gottes von ihm gewichen ist, Saul ein böser Geist auf ihn kommt. Und offensichtlich macht er ihn trübsinnig, er macht ihn mürrisch, er macht ihn depressiv, aggressiv, all das entdecken wir in ihm, diese dunklen Emotionen, die sich auf ihn legen. Das ist oft so, wenn wir aus der Gegenwart Gottes uns verabschieden, dann ist das genau das, was passiert. Und die Berater von Saul, die kommen zu ihm und sagen ihm, Saul, so geht's nicht weiter. Du bist ja König. Alles, was du tust, alles, was du sagst, das hat Auswirkungen auf das gesamte Land. Hol dir jemanden, der für dich Musik macht, um deinen Geist zu beruhigen, um dich zu besänftigen. Und Saul sagt, wahrscheinlich, an wen habt ihr da gedacht? Er ist ja mürrisch. Von letztem Dienstag weiß ich, wie sich das anfühlt. Also, an wen habt ihr gedacht, fragt er. Und die Berater sagen, der Sohn Isais, der David, der fällt uns da ein. Der bringt mehrere Dinge mit. Der ist ein guter Krieger, der ist ein Kämpfer, das passt auch zu dir. So, das andere ist, er sieht wirklich gut aus. Ist auch keine Schande, den irgendwie an seinem Hof zu haben. Und dann ist er auch noch musikalisch. So ein Schwiegersohn-Typ, ne? So, den will jeder als Schwiegersohn haben, so ein David. Genau, und Saul sagt, okay, bringt ihn her. Und dann kommt er, ihr habt es gerade gehört, und er fängt an, für ihn die Harfe zu spielen. Und Sauls Geist beruhigt sich. Und der böse Geist weicht von ihm. Und sein Herz wird ruhig. So. Und Saul gewinnt David lieb. Das Fazit der Geschichte? Bei psychischen Problemen und geistlichen Problemen suchen Sie Ihren Lobpreisleiter oder hören Sie Musik? Ist das die Antwort dieses Textes, dass Musik uns gut tut, wenn es uns schlecht geht? Ist das der Grund, warum wir Lobpreis machen und Gott zur Ehre singen? Nein, das ist nicht. Zwei Gründe dafür. Das eine ist unsere eigene Erfahrung. Wir wissen, das stimmt einfach nicht. Ja? Wenn es uns schlecht geht, dann ist es nicht so, dass Musik uns immer beruhigt und uns immer danach besser geht. Das ist einfach nicht der Fall. Ich erinnere mich, als ich so 19, 20 war, da hat eine Freundin von mir in einem Chor mitgesungen, die haben Mendelssohns Elia aufgeführt. Oh, das erste Mal, dass ich so ein klassisches Stück so wirkmächtig gehört habe, ich erinnere mich daran, in dieser Kirche gesessen zu haben. Und ich weiß noch, dass ich mir danach, am nächsten Tag, habe ich mir eine CD davon gekauft, von diesem Stück. Da sprach Elia. Oh, da ist so eine Wucht drin in diesem Stück. Und ich erinnere mich daran, wenn ich dieses Stück, ich habe das dann beim Autofahren häufig in die CD reingeschoben und gehört. Und ihr Lieben, ich bin deutlich signifikant schneller gefahren, wenn ich Elia gehört habe, als wenn ich Metal gehört habe. Ihr mögt es mir verzeihen, ich hatte eine Phase in meiner Jugend, wo ich auch Metal gehört habe, also wirklich Hardrock. Und ganz ehrlich, Ich bin schlimmer gefahren, wenn ich klassische Musik gehört habe, als wenn ich Metal gehört habe. Also nicht jede Musik beruhigt das Herz, sondern Musik, die Leidenschaft atmet, die bewegt dein Herz in eine andere Richtung. Je nachdem, was du hörst, prägt dich halt. Ich hab mit einem Mann vor ein paar Wochen gesprochen, habe ich kennengelernt, der drogenabhängig ist. Und der versucht, frei zu werden von diesen Drogen. Und er hat mir erzählt, dass zu seiner Drogengeschichte und seiner Lebensgeschichte auch seine musikalische Geschichte gehört. Er hat als Jugendlicher viel Grunge gehört. Das ist auch Teil meiner Jugendmusik irgendwie. Aber auf mich hat es eine andere Prägung offensichtlich gehabt. Die hat manchmal etwas Melancholisches. So. Ist auch Rockmusik, aber ein bisschen melancholischer. Und bei ihm hatte es aber die Wirkung, dass es ihn runtergezogen hat. Ja? Und er das aber über lange Jahre gar nicht mitgekriegt hat, wie auch dieser Musikstil und seine Persönlichkeit wahrscheinlich zueinander haben zwei sich gefunden. Und das hat ihn runtergezogen. Er hat gesagt, ich habe das gar nicht gemerkt. Immer wenn ich es gehört habe, ging es mir danach schlechter, aber es war mir gar nicht bewusst. Und irgendwie hat es zu seiner Depressivität und seinen Drogen Thema dazugehört. Das heißt, was wir sehen können, es kommt sehr darauf an, was wir für Musik hören. Nicht alle Musik tut uns gut. Und es kommt sehr darauf an, was wir damit verbinden, wie sie auf uns wirkt. Das ist nämlich sehr unterschiedlich. Vor ein paar Jahren, 20 Jahren, war ich auf dem Freakstock. Das ist ein Festival der Jesus Freaks. Das sind echt heiß gedrahtete Jesus-Nachfolger. Chaos pur. Die meisten kommen aus der linken Szene. Das ist mit einer Punk- und Straßenbewegung gegründet. Und ich habe über ein paar Jahre da die Festivalseelsorge mitgemacht. Und was ganz cool ist, die haben auf diesem großen Geländer kam. Zwischen die Höhepunkt waren, glaube ich, 10.000 Jugendliche und junge Erwachsene, die da kamen. Die haben da mehrere Bühnen gehabt überall und da war den ganzen Tag Musik. Und wir kamen mal ich bin mit einem Freund abends über das Gelände gegangen, sind in ein Zelt gegangen und da war gerade eine Pause, weil der Sänger etwas gesagt hat zu dem nächsten Lied. Und dann stand da dieser smarte junge Mann vorne, umgeben von seiner Band und hat erzählt, dass das nächste Lied, das hat er für seine Mutter geschrieben. Ja, manche bewegt leicht das Herz, auch für die Mutter. Und er hat es für die Mutter geschrieben, weil als er krank war, da ging es ihm nicht gut. Seine Mutter hat sich fürsorglich um ihn gekümmert und er wollte seiner Mutter Danke sagen, weil sie ihn in dieser Zeit an die Fürsorge Gottes erinnert hat. Und er wollte es Gott zur Ehre und seiner Mutter als Dank hat er dieses Lied geschrieben. Dann nimmt er seine Gitarre, hängt sich die um, schlägt den ersten Akkord. Boom, Krach, Gegrunze, Gegröhle. Das war übelster Metal. Das war, man hat kein Wort verstanden. Und ich habe mich gefragt, hast du es deiner Mutter jemals vorgespielt? Aber tatsächlich war der nächste Gedanke, dass ich gedacht habe, wahrscheinlich hat er das getan. Und wie war das Herz der Mutter? Hat sie gesagt, du bist ein ratender Bengel, wie kannst du so einen Krach mir zum Dank schreiben? Oder hat sie das Herz gesehen und gesagt, es ist nicht meine Musik, es ist nicht mein Stil, aber ich sehe dein Herz. So. Ich habe danach daran gedacht, an Bach-Kantaten, mit der du in Kulturkirchen, in irgendwo in der Stadt, ganze große Kirchen bis auf den letzten Platz füllen kannst. Bach-Kantaten zur Ehre Gottes geschrieben. Und dann ist die Kirche voll und sie sind alle in schönen Anzügen und Abendkleidern und dann sitzen sie da und sie hören das, diese Musik zur Ehre Gottes. Diesen musikalischen Anspruch, die Qualität auch der Musiker, die da versammelt sind, ein kultureller Genuss. Ist das mehr Lobpreis? Es kommt auf das Herz drauf an. Denn häufig, wenn du dann nach solchen Konzerten die Menschen fragst, dann reden sie über den kulturellen Genuss und sie reden über die Qualität der Musik, aber sie reden nicht über Jesus. So. Ihr Lieben, ihr merkt, Lobpreis und Gesang, der zu Gottes Ehre führt, der kommt auf unserem Herzen. Erinnert euch an das, was Jesus sagt, Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. So. Musik allein, der Stil, die Instrumente, ob Band oder Orchester, ob gerade auch die Qualität oder ob da auch irgendwas schief sein darf, das macht keinen Lobpreis. Ihr Lieben, euer Herz macht Lobpreis. Musik allein ist kein Zaubermittel und ist nicht die Lösung für unsere Probleme. Und das ist das, was wir aus der Erfahrung alle kennen. Und wir sehen es auch in unserem Text. Es scheint zwar so, dass die Musik dem Saul hilft, sein Herz zu beruhigen, und der böse Geist weicht auch eine Zeit von ihm. Aber ihr Lieben, immer weiterlesen, immer weiterlesen. Wie geht's weiter? Noch zweimal wird eine identische Situation beschrieben, kurz danach. Und wir lesen, wie Sauls Gemüt wieder aufgebracht ist. Und David kommt, nimmt seine E-Harfe und fängt an, für Saul zu spielen und zu singen, Lobpreis zu spielen, um sein Gemüt zu beruhigen. Und was passiert? Saul ist so aufgebracht, dass er seinen Speer nimmt und ihn nach David wirft und versucht, ihn an die Wand zu nageln. Zweimal versucht er ihn in einer ähnlichen Situation, aber an unterschiedlichen Momenten, versucht er ihn zu töten im Lobpreis. So, Lobpreis allein ist es nicht. Sauls Herz ist weit Gott weg von Gott. Es ist nicht bei Gott, sondern bei sich selbst, bei seinen Emotionen, bei dem, was ihn gerade umtreibt. Und das macht den Unterschied. Ihr Lieben, Lobpreis singen in der Gemeinde soll Gott groß machen, soll ihn ehren und loben. Saul will aber nur sich groß machen. Das ist Teil seiner Geschichte. Schon als er berufen wurde, wenn er das mal dahin guckt und dann auf das Thema Größe guckt, als Saul berufen wird, wird gesagt, dass er durch die versammelten Reihen Israels geht und er ist ein Kopf größer als alle Israeliten. Ist doch spannend, dass das bei seiner Berufung schon erwähnt wird, wie groß Saul ist. So. Die Aufträge Gottes. Er ist ein großer Krieger mit großen Erfolgen, aber er tut das, was er will. Er hält sich nicht an Gottes Aufträge, sondern ist ungehorsam. Und als er warten soll, bis Gott handelt, dann misstraut er Gottes Pläne und nimmt die Dinge selber in die Hand. Das ist immer wieder so ein Thema. Am Ende geht es Saul um seine Größe. Ganz anders ist David. Ihm geht es um Gottes Größe. Bei seiner Berufung sieht niemand etwas in ihm. Unbedeutend, das ist der Stempel, den er eigentlich hat, sogar von seinem Vater. Als Samuel da ist und sagt, ey, einer deiner Söhne, der soll zum König gesalbt werden, dann holt erstmal Isai der Größe nach seine anderen Söhne. Immer die sind alle besser. Und dann sagt er, ja, ist keiner mehr. Und Samuel sagt, ey, hast du nicht noch einen? Ja, David, der kleine Mann, der ist hinten bei den Schafen auf der Weide. Aber den brauchen wir gar nicht zu holen. Erschreckend. Keiner sieht was in ihm, die Größe. Gott sieht etwas. Und David scheitert auch. Aber in seinem Scheitern, was tut er da? Er demütigt sich unter Gottes Größe. Immer wieder. Und er lebt für Gott. Und die Psalmen, seinen Großteil hat er geschrieben, sind seine Liebeslieder an Gott. Und da können wir ihm direkt ins Herz gucken. Und kein Wunder, dass die Bibel über ihn urteilt. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist der Unterschied. Saul macht sich groß. David macht Gott groß. Und Lobpreis will immer Gott groß machen. Und zwar in drei Dimensionen. Das erste ist, wenn wir Lobpreis machen, dann besingen wir, wollen wir Gottes Größe erstens vor Gott rühmen. Wir wollen ihm sagen, wie großartig er ist, wie wundervoll. Und unsere Emotionen, unser Herz ausschütten vor ihm, unser Staunen vor ihm bekennen. Das zweite ist, wir besingen auch Gottes Größe vor uns selbst. Und damit füllen wir uns, unseren Geist, unser Leben, unser Herz mit Wahrheit. Weil wenn wir singen, dann geht unser Herz anders auf. Wir hatten das am Anfang. Wir erinnern das viel besser, was mit Emotion und Melodie verbunden ist. Das heißt, wir füllen uns mit Wahrheit und stärken unseren Glauben, wenn wir Lobpreis singen. Und wenn wir singen, dann proklamieren wir Gottes Größe auch vor der Welt, die uns umgibt. Das heißt, ihr voreinander als Gemeinde, ihr stärkt euch gegenseitig und wir proklamieren Gottes Größe vor der Welt, die Jesus nicht kennt. Sie dürfen es hören. Und darum lasst uns das tun. Lasst uns gemeinsam Gott groß machen. Singen, loben und jubeln zu Gottes Ehre war schon immer ein Kennzeichen von lebendigem Glauben. Und deswegen lasst uns das tun, lasst uns singen und jubeln zur Ehre Gottes von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Leidenschaft und allen Emotionen zur Ehre Gottes, ihn groß machen, weil er es verdient. Und zwar ganz egal, ob die Lieder oder die Instrumente oder der Stil gerade uns entspricht, das ist tatsächlich, darum geht es nicht, sondern es geht darum, unser Herz ganz zu Gott zu bringen. Und dazu kann es das helfen. Natürlich sind wir unterschiedlich geprägt. Und unterschiedliche Musikstile liegen uns näher. Aber die entscheidende Frage ist, lasse ich mich von einem anderen Musikstil abhalten, davon mein Herz zu Gott zu bringen, ist immer die falsche Entscheidung. Oder bringe ich mein Herz, versuche ich das reinzubringen in dieser Zeit, auch wenn es gerade nicht hundertprozentig passt. Okay. Cantate Dominum Canticum Novum, damit habe ich begonnen. So, Psalm 98, Vers 1, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ich glaube, das ist nicht die Aufforderung, keine alten oder traditionellen Lieder mehr zu singen. Aber es ist schon interessant, dass diese Aufforderung, Gottes Wort zu finden ist, dass wir Gott neue Lieder bringen sollen. Ich glaube aber, das ist eine Ermutigung, Gott immer wieder neu im Lobpreis begegnen zu wollen. Auf neue, erwartungsvolle und frische Art und Weise neu seine Taten und seine Größe zu besingen, weil er immer wieder neu in unserem Leben handelt. Und jedes Lied, und sei es noch so alt, so leidenschaftlich und hingebungsvoll zu singen, als wäre es das erste Mal. Immer wieder neu. Und das, ihr Lieben, lasst uns miteinander tun. Immer wieder neu. Amen.